Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAG, und in der heutigen Folge geht es um das Thema
Legal Tech, hot or not. Ich begrüße Sie alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts, der sich mal wieder mit dem Thema Legal Tech befasst. Ist Legal Tech der Feind? Wird Skynet uns alle beherrschen oder gar abschaffen? Oder ist Legal Tech ein nützliches Tool für die Anwaltschaft und vielleicht sogar unverzichtbar? Was ist überhaupt Legal Tech? Wie komme ich als Anwalt daran? Und ist die BRAG der ewige Verhinderer? Über diese Themen spreche ich heute mit Herrn Rechtsanwalt Thomas H. Fischer. Lieber Herr Kollege Fischer, schön, dass Sie zugeschaltet sind und Zeit haben, ein bisschen mit mir zu plaudern.
Guten Tag, liebe Frau Kollegin Bayrich. Ich danke Ihnen, dass ich die Zeit nehme, mit einem meiner Lieblingsthemen mit mir zu sprechen.
Sehr, sehr gerne, Herr Fischer. Ich möchte Sie gern kurz vorstellen zu Beginn. Sie sind Rechtsanwalt bei Waldeck Rechtsanwälte in Frankfurt am Main und Sie sind Executive Master of European and International Business Law. Lieber Herr Kollege Fischer, was machen Sie beruflich eigentlich hauptsächlich? Ich habe meine Hausaufgaben gemacht und ein bisschen Ihre Homepage studiert. Da habe ich aber nicht wirklich viel gefunden. Das macht es jetzt für mich natürlich besonders spannend, weil Sie umweht sozusagen eine geheimnisvolle Aura. Was sind denn so Ihre Tätigkeitsschwerpunkte?
Oh, da müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen an unserer Internetseite arbeiten. Aber das liegt daran, dass bei uns eigentlich der Schwerpunkt bei der Internetseite mehr ist, dass wir unsere Kanzleiphilosophie rüberbringen wollen. Als wir die Kanzlei vor vielen Jahren gegründet haben, waren wir alles Partner aus Großsozietäten und haben so ein ganz, uns war sehr wichtig, die Strategie, und das ist immer noch sehr wichtig. Wir treffen uns auch jedes Jahr zum Thema Strategie und wir wollen nicht nur rüberbringen, was wir machen, sondern auch, wie wir es machen. Und der zweite Grund ist, damit kommen wir auch schon zu meiner Tätigkeit, dass wir sehr viel für Rechtsabteilungen arbeiten. Da ist jetzt das Inhaltliche weniger wichtig, da geht es mehr um gegenseitige Empfehlungen. Ich bin so in zwei Bereichen tätig. Also mein Schwerpunkt ist IT-Recht, dort ganz vorwiegend für IT-Unternehmen, also Anbieter, dort für Rechtsabteilungen. Bin auch Fachanwalt für Informationstechnologierecht, steht, glaube ich, auch nicht auf der Webseite.
Nee, das steht nicht auf der drauf. Seite.
Ja, das interessiert dann auch keinen mehr so. Und das andere Gebiet ist ein ganz anderes, das ist Luftverkehrsrecht, nicht im Sinne von Reiserecht, sondern Flughafenentgelte oder wie die Drohne sich im Luftraum zu qualifizieren ist oder Flugsicherungen. Ich war auch mal eine Zeit lang bei der Flugsicherung, nicht in der Rechtsabteilung, sondern im strategischen Projekt. Das liebe ich sehr, dieses Thema, weil das ist so ein Exotenthema, da ist kaum etwas geschrieben, da gibt es keine Bücher von, da gibt es viel, läuft auf internationalen Verträgen oder schlichte Praxis. Da können Sie noch so aus dem Vollen der rechtlichen Grundsätze schöpfen und da hilft Ihnen dann auch kein Paarland oder Ähnliches. Also das sind so die beiden Hauptgebiete, wo ich tätig bin.
Exotisch trifft's exakt. Ich glaube, ich hatte noch nie einen Gesprächspartner, der auf diesen Gebieten tätig ist. Was ist denn dann so konkret Inhalt eines solchen Mandats auf diesen Rechtsgebieten? Ich kann mir da irgendwie überhaupt nichts drunter vorstellen.
Ah, das bei der Flugsicherung ist es Fragen oft der Entgelte, also der Gebühren, auch bei Flughäfen. Also was muss die Airline bezahlen? Oder bei Drohnen ist zurzeit ein wichtiges Thema. Wie ordnen Sie eine Drohne in dem Luftverkehr an? Ist ja nicht das Gleiche wie ein Flugzeug, muss ich aber dort irgendwo reinpassen. Solche Themen sind das dann.
Also ich habe jetzt bei Drohnen eher daran gedacht, so darf ich meinen Nachbarn mit der Drohne über den Gartenzaun
filmen? Nein. Wie verhindere ich, dass die Drohne mit dem Flugzeug in Kollision kommt, was ja auch nicht so schön ist, oder Drohnen in der Nähe von Flughäfen und solche Themen mehr.
Sehr, sehr spannend. Ich glaube, dazu müssen wir mal eine eigene Folge machen, Herr Fischer. Das ist ja wirklich was ganz extrem Exotisches. Aber wie kommen Sie dann dazu, sich mit dem Thema Legal Tech zu beschäftigen? Sind Sie jetzt per se besonders technikaffin oder einfach nur fortschrittlich orientiert? Oder wollten Sie sich in der Kanzlei einfach nur ein bisschen die eigene Arbeit erleichtern? Erzählen Sie mal so ein bisschen.
Eigentlich schon sehr, sehr frühzeitig, schon im Studium. Also ich habe studiert zu Ende der 80er Jahre. Das war die Zeit, wo PCs so richtig auch in das Privatleben reingekommen sind, sich verbreitet haben. Und da auch schon als Arbeitserleichterung, Da habe ich nächtelang programmiert. Wir kennen ja alle noch diese Prüfungsschemata. Und meine Idee war, dass ich bei einer Hausarbeit den Sachverhalt oben reingebe und dann schon so ungefähr einen Teil der Lösung bekomme. Ich habe dann schnell festgestellt, dass das nicht funktioniert. Recht ist wesentlich komplexer und Sie kriegen so viele Varianten rein. Aber es hat zumindest den Vorteil gehabt, dass ich für Klausuren die Schemata ganz gut im Kopf habe. Wenn Sie einmal versucht haben, die zu programmieren, Sie können sie danach auswendig, ohne dass Sie auswendig lernen müssen. Dann hatte ich im Studium Praktikum im Städtetag, da habe ich programmiert so eine Terminverwaltungssoftware für Referenten. Das war noch die Zeit, wo es noch nicht Outlook gab zur Abstimmung und hatte dann für den Städtetag auf der CeBIT, damals noch ein großes Ereignis, Vorträge gehalten, der PC als kommunales Führungsinstrument, weil damals waren die Kommunen noch weit hinten im technischen Fortschritt, hatten mehr so diese Fachsysteme, die ausgelagert waren, aber dieses vernetzte Arbeiten oder mit PCs, das war dann nicht so verbreitet und es wollte damals der Städtetag mehr, dass die Kommunen auch auf diesen PC und vernetzte Systeme arbeiten und dann hatte ich später Referendariat in der Großkanzlei, ging es viel um Produktpiraterie. Mhm. Und dort hatte ich so eine Datenbank programmiert, die es erlaubt hatte, sehr viele Fälle, da haben sie so Grenzbeschlagnahme und müssen Abmahnungen ähnliches machen, dass es schon mal vom Sekretariat erfasst ist. Und dann kam am Ende schon eigentlich so die Abmahnung oder das Gutachten schon so vorbereitet raus, sodass sich der Jurist wirklich nur auf die Kernfragen machen kann. Und man konnte dann immer in die USA schon die Berichte, wie es die Stand der Verfahren, direkt aus der Datenbank raus machen. Dann hatte ich... sollte ich auch später dann als junger Anwalt in der Großkanzlei ein Markenverwalter, die haben Sprang einführen, die hatten sehr viel, das bietet sich auch eigentlich an, da bin ich kläglich gescheitert an dem hauptzuständigen Partner, der immer noch fand, dass die Handakte eigentlich das Wesen ist. Also da habe ich gelernt, wie beharrlich manchmal Juristen sein können, ja, wenn es darum geht, neue Technologien einzuführen. Und ich, damals jung gegen Seniorpartner war klar, wer derjenige ist, der verliert. Und jetzt in der Kanzlei bin ich auch für die IT zuständig, auch für Legal Tech zuständig. Also ich habe immer schon den Computer, ich bin eigentlich sonst gar keine, zum Beispiel Computerspiele macht. Ich fand es immer schon faszinierend, wie kann der Computer sinnlose Arbeiten machen. Dann sind wir mal ehrlich, wir sind ja nicht Juristen geworden, um irgendwie so Standardsachen zusammenzuschreiben oder sonst irgendwie mal das Gleiche zu tun. Wir sind Juristen geworden, weil wir kreativ sind, weil wir uns konzentrieren wollen auf die Rechtsfragen und alles andere finden wir eigentlich nervig. Und das war immer, was ich gesucht habe oder auch immer noch suche, wie kann ich so standardisierte Sachen irgendwie schon den Computer machen lassen und ich muss es nicht selbst tun.
Ich sehe schon, Herr Fischer, das wird eine super, super spannende Folge. Und wenn die Zuhörer nur sehen könnten, was ich jetzt sehe, weil wir sind ja auch über Video verbunden. Ich verrate das jetzt aber nicht, da kommen wir ganz am Ende dazu. Aber auf jeden Fall auch das ziemlich cool. Ich glaube, das wird ein extrem spannendes Gespräch. Herr Fischer, wo fängt Legal Tech für Sie eigentlich an? Jetzt schon bei schlichten Mailing- oder Korrespondenztools oder erst beim Vertragsgenerator? Was genau meint Legal Tech?
Also Legal Tech ist für mich sicherlich nicht, was man so der Bürotechnik versteht, was rechtsanwaltsunabhängig oder legal unabhängig überall steht. Legal Tech beginnt bei mir, wenn es der Unterstützung von juristischer Tätigkeit dient. Also in dem Moment, wo es wirklich etwas juristisch ist, das fängt leicht an bei der typischen Anwaltssoftware, wobei ich das auch schon nicht so richtig so als Legal Tech sehen würde. Es sind mehr für mich Unterstützungstools. Das kann aber dann auch ein Datenraum sein. Das können in der Tat diese Vertragsgeneratoren sein, bis wir dann auch in das Thema der künstlichen Intelligenz kommen. Oder man könnte auch sagen, so Expertensysteme. Also etwas, was den Jurist in seiner Tätigkeit unmittelbar unterstützt. Und zwar speziell den Juristen.
Okay, aber geht Legal Tech für Sie dann also nicht immer gleich in Richtung Rechtsdienstleistung? Gibt es auch Tools, sagen wir mal, einfach jetzt für Compliance?
Also Compliance würde ich auch als ein starkes Rechtsthema sehen. Ich bedauere oft, dass wir als Anwälte das Thema Compliance meines Erachtens zu häufig Wirtschaftsprüfern und Unternehmensberatern überlassen, obwohl das eigentlich wirklich ein rechtliches Kernthema ist, wo wir auch neue Geschäftsfelder öffnen können. Aber ich sehe es schon immer in Verbindung, weil das irgendetwas schon mit Rechtsdienstleistung zu tun hat. Das Tool muss nicht zwingend immer nur für Juristen sein, das kann auch für andere sein, aber es muss schon was mit Rechtsdienstleistungen sicherlich zu tun haben.
Okay, ich würde ja jetzt mal drauf tippen, dass Sie selbst in Ihrer Kanzlei wahrscheinlich auch relativ viel Legal Tech nutzen. Wenn ja, wie und in welchen Bereichen?
Also in unterschiedlichen Bereichen. Wir haben für uns so den Schwerpunkt gelegt, neben das Übliche, was jede Kanzlei hat, wo wir mit den Mandanten zusammenarbeiten, also insbesondere Plattformen. Das dient der Mandantenbindung zum einen, aber auch der Vereinfachung. Also beispielsweise, wir hatten ein Projekt, dort war der Mandant der Beklagte, also Verbraucher auf der Gegenseite. Und wir hatten festgestellt, dass eigentlich ein Großteil unserer Arbeit der Sachverhaltsaufbereitung, gar nicht im Rechtlichen. Und irgendwann sind sie noch dann zu teuer als Kanzlei oder ist es dann günstiger, den Klagebetrag zu überweisen. Und da haben wir so ein Tool geschaffen, einen Softwareanbieter, dass wir so Fragengenerator im Prinzip, die Fachabteilung, die ohnehin das wesentlich besser kannte, die uns vorher immer riesige Wust von langen Mails, Sie kennen diese mit langen Anhängen und wo doch der noch was weiterschreibt und der, und sie eigentlich erstmal versuchen rauszufinden, was überhaupt ist, sondern ganz klare Fragen. Und da ging es auch um ganz klare so Zeiten und Zeiträume. Und dann müssen die beantworten, dann auch das passende Dokument hochladen. Der sachbearbeitende Anwalt kriegt dann schon eine Art vorbereiteten Schriftsatz, wo schon vieles drin steht. Auch sogar, da gibt es so was innerhalb eines Zeitraums ist, was außerhalb eines Zeitraums ist, die passenden Urteile dazu, sodass er sich dann wirklich nur konzentrieren kann auf seine rechtliche Tätigkeit. Er musste nicht mehr da rumwühlen. Wahnsinnige Zeitersparnis. Und auch der weitere Prozess war dann so, dass der immer auch das Abstimmung später, die Freigabeprozesse, alles über dieses Tool liefen und damit einfach effizienter und gleichzeitig hat man eine gute Übersicht gehabt. Oder wir haben so Plattformen, wo wir die als Externe die Compliance zum Beispiel auch bei Banken unterstützen oder bei Schiedsverfahren, die ja oft mit wahnsinnig vielen Dokumenten, wo wir einerseits das zur Verfügung stellen, das Tool, aber auch es erleichtert, beim ganzen Wald den einzelnen Baum auch zu identifizieren. Also ganz unterschiedliche Sachen, wobei wir da so einen klaren Schwerpunkt uns gesucht haben in Plattformen, die wir gemeinsam Mandanten nutzen.
Verstehe, damit haben Sie eigentlich meine Frage, wie Sie zu Legal Tech stehen, ob Sie es hot or not finden, eigentlich beantwortet. Die brauche ich jetzt gar nicht mehr stellen. Sie erwähnten vorhin aber auch, nicht ganz zu Unrecht, glaube ich, dass die Anwaltschaft immer so ein bisschen Berührungsängste hat, dass die Anwaltschaft ein bisschen Angst vielleicht zum Teil vor Legal Tech hat. Glauben Sie, dass Legal Tech und Anwaltschaft in Konkurrenz zueinander stehen?
Nein, absolut nicht. Ich glaube, wir haben so, da sprechen wir vielleicht auch später noch drüber, so ein bisschen Fokus auf diese Portale, die ich das auch kritisch sehe, die aber auch für mich nicht richtig wirklich Legal Tech sind. Können wir auch mal drüber sprechen. Eigentlich ist Legal Tech ein Werkzeug. Man muss einfach als Werkzeug ansehen, was es uns erlaubt, nicht nur Geschäftsfelder, sondern einfach auch effizienter und auch einfacher zu arbeiten. Also wir können beispielsweise heute Transaktionen abbilden über diese Datenräume, die wir früher gar nicht hätten abbilden können. Früher haben sie in Datenräumen die Junior Associates, die mehr oder weniger mit Fachwissen schon ausgestattet, dort saßen stundenlang, das hat so jeden Junior Associate, auch mich früher getroffen, und Verträge abdiktieren. Heute können sie das wesentlich qualifizierter, der zuständige Partner kann sich das angucken, es geht einfacher, also sie können auch neue Sachen machen, die sie vorher nicht machen können. Und da wird es auch immer weiter gehen. Wenn Sie schauen in den USA, dort haben Sie Systeme, die Ihnen, wenn Sie einen Schriftsatz bekommen, dann kriegen Sie gleich alle Urteile, die im Schriftsatz zitiert sind, mit. Also diese Vereinfachung. Oder schauen Sie an, früher war jeder auf seine Bibliothek angewiesen und hatte Probleme, wenn er Rechtsgebiete vielleicht doch mal andere, die er auch gerne mal gemacht hätte. Was Sie heute zugreifen können für ein Wissen über Datenbanken und Plattformen, das ist fantastisch. Und auch da wieder, wir wollen doch alle keine Standardleistungen ständig bringen und wollen uns mit unnötigen Formalien oder ähnliches was machen. Deswegen sind wir doch alle nicht Juristen geworden. Wir müssen halt schauen, dass wir auch uns Gebiete erobern oder auch zurückobern. Aber grundsätzlich, wie man unschwer feststellt, stehe ich Legal Tech sehr positiv gegenüber.
Ich teile Ihre Auffassung. Ich bin auch nicht der Meinung, dass Legal Tech und Anwaltschaft an sich in Konkurrenz stehen. Sie nannten eben aber noch ein wichtiges Stichwort Portale. Was halten Sie von diesen Portalen, die komplett ohne anwaltliche Beteiligung funktionieren? Finden Sie das okay? Sehen Sie das kritisch? Erzählen Sie mal ein bisschen.
Also mich stört schon oft, dass Sie so als Legal Tech bezeichnet werden, weil was dort passiert, ist ja eher Low-Tech, muss man sagen. Das ist ja nichts anderes, als dass ein Sachverhalt abgefragt wird und da könnten Sie, wer ist kein Computer, auch einen Studenten hinsetzen, der müsste nicht einmal Jura studieren und nach ganz einfachen Kriterien das aussortieren. Das hat eigentlich noch wenig mit Legal zu tun. Und was Sie dann tun, ist einfach nur, die Fälle sich rauszusuchen, die hundertprozentig sicher sind. Und das ist auch alles jetzt kein Hochreck. Wenn Sie jetzt diese Reise nehmen, ist es unschwer festzustellen, dass wie stark war die Verspätung, das wird eingegeben und was sind dann die Folgen draus. Deswegen stört es mich immer so ein bisschen, die als Legal Tech. Und ich finde auch, in deren ganzen Darstellung überhöhen die es auch immer so etwas, als wäre das jetzt irgendwie Rocket Science, was sie da tun. Das sind eigentlich ganz einfache Abfragetools mit ganz einfachen Antworten auch. Und dort, wo es halt wirklich einfach ist und man ganz klar das haben, da bekommen sie dann eine ordentliche Provision zu und alles andere nicht. Ich denke, wir müssen es auch, wenn wir da drauf schauen, mal auf die andere Seite schauen. Wir kommen dann immer mehr auch zu Massenverfahren. Ich kenne auch dann teilweise solche Klagen, die dann da rauskommen, die dann irgendwie nur aus Textbausteinen bestehen, nichts Individualisiertes. Und die Leidtragenden sind davon die Richter. Und wir können nicht immer ohne immer weiter Richter zusätzlich anstellen. Denen macht das auch keinen Spaß. Das ist alles so etwas, was ich auch jetzt rechtspolitisch kritisch finde, weil der Anwalt hat ja schon die Aufgabe, auch zu beraten und zu prüfen und gerade auch sich auch der Fälle anzunehmen, die vielleicht jetzt nicht 100% klar sind, wo wahrscheinlich mit etwas Überlegung und Internet auch der Verbraucher selber schon drauf kommt, dass er hier einen Anspruch hat.
Da haben Sie ganz wichtige oder zwei wichtige Stichworte genannt. Richterschaft finde ich ganz interessant, was Sie sagten. Ich würde aber gern tatsächlich noch mal ein bisschen auf die Verbraucher eingehen. Es wird ja sehr viel Werbung gemacht zu diesen Plattformen. Sie sprachen jetzt einen bestimmten Rechtsbereich an. Wenn ich als Verbraucher die Werbung lese, ohne Risiko setzen wir Ihre Ansprüche durch. Wenn Sie nicht gewinnen, zahlen Sie auch nichts. Würden Sie sagen, dass man als Verbraucher zum einen dort genau dasselbe bekommt wie beim Anwalt und dass das Ganze einfach nur billiger ist? Ist das die ganze Wahrheit?
Nein, gerade nicht. Eigentlich sollte der Verbraucher, wenn er sieht, dass sie es annehmen, den Prozess abstellen und dann zum Anwalt gehen, weil dann weiß er schon, dass er eigentlich einen ganz guten Case hat und dann hat er den großen Vorteil, wenn er zum Anwalt geht, er muss nicht auch noch einen Teil seiner Forderung, ich glaube, nehmen wir so 25-30% abtreten. Also das würde ich dann dem Verbraucher dann eher raten. Und ich glaube, das ist auch das, was mich so stört an diesen Portalen, sie erwecken so den Eindruck, als wäre das irgendwie so eine komplizierte Prüfung. Das ist einfach nichts anderes, als dass die leicht durchsetzbare Forderungen ankaufen und die ich eigentlich auch zu 100% bekommen habe, gebe ich dann schon gleich einen Teil ab. Sie haben natürlich den Vorteil, dass für viele Verbraucher der Gang zum Anwalt doch noch eine gewisse Hürde darstellt, den rauszusuchen, den anzurufen. Und da können wir wahrscheinlich auch als Anwälte lernen, ob man nicht auch über Portale oder auch solche Aufbereitungen den Weg einfach zum Anwalt erleichtern. Die Leistung, die dahinter ist, ist, glaube ich, schon qualitativ eine ganz andere. teilweise wird es wahrscheinlich auch so sein, dass wir gar nicht unglücklich sind, wenn die bei uns nicht landen, weil die Streitwerte vielleicht zu gering ist, man vernünftig arbeiten kann. Aber wir sollten, glaube ich, als Anwälte schauen, auch vielleicht auch Anwaltskammer, die Plattformen anzubieten. Wenn Sie sich zum Beispiel jetzt mal vorstellen, Sie hätten jetzt eine Plattform, wo genauso der Verbraucher das einstellen könnte, aber auf der anderen Seite sitzt dann ein Anwalt, der sagt, sinnvoll, nicht sinnvoll, dann vielleicht auch erstmal nicht gleich klagt, sondern an das Unternehmen, gegebenenfalls, wenn er klagt, an dieser Plattform auch die Gerichte wären und der Sachverhalt wäre da schon aufbereitet, dann wäre es auch den Gerichten leichter. Die würden nicht irgend so einen Wust kriegen, sondern dann wären auch die Fragen klarer. Also ich glaube, da gibt es noch sehr viel Fantasie. Ich glaube, da muss man sich auch was einfallen lassen, einfach auch um die Justiz zu entlasten. Und das, glaube ich, würde dann auch wirklich den Verbrauchern helfen, ihre berechtigten Forderungen durchzusetzen, ohne dass sie immer gleich bei klaren Forderungen einen erheblichen Anteil abtreten müssen.
Ich musste tatsächlich eben ein bisschen schmunzeln. Ich glaube, den Tipp habe ich noch nie bekommen, auf einer LegalTech-Plattform oder LowTech, wie Sie es nannten, einfach mal zu checken, ob es genug Erfolgsaussicht hat, dass es angenommen wird und wenn ja, dann Vorgänge abbrechen und zum Anwalt gehen. Das fand ich einen sehr, sehr kreativen Tipp. Was würden Sie sagen, was muss man, es gibt ja ganz verschiedene Plattformen dieser Art, was sollte man als Verbraucher vielleicht noch hinterfragen, bevor man so einen Dienst in Anspruch nimmt? Haben Sie ein paar Tipps, worauf man achten sollte?
Ja, ich weiß gar nicht, weil ich sie selber nicht nutze, ob ich da wirklich Tipps habe. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist wirklich, ob ich die Entscheidung treffe, dann meine Forderung dort zu geben. Wie gesagt, ich sehe die wirklich mehr so als leichte Hilfestellung, dass ich da vielleicht mal reinschaue, ob da überhaupt was dran ist. Die beantworten ja einem auch dann die Fragen, die ich sonst vielleicht mir selber stelle. Und ich glaube, wichtig ist als Verbraucher immer zu wissen, dass das dahinter eigentlich eher sehr dumme Systeme stecken. Das ist keine KI, das ist selbst aus Legal Tech, Low Tech, das ist eine einfache Frage-Antwort mit ganz einfachen, primitiven Einstufungen, weil die halt gerade kein Risiko eingehen wollen. Und so kritisch muss man es auch sehen. Das ist nicht viel anders, als wenn Sie sonst bei Google sich Rechtsrat holen. Das kann auch oft schief gehen, aber auch genauso einfach ist das. Das ist nicht Legal Tech. Dahinter stecken auch jetzt nicht irgendwelche Juristen, die jetzt dort ihre Ansprüche stark durchsetzen oder Ähnliches. Das Zweite ist, dass wenn Sie glauben, es wurde abgelehnt, Sie haben doch berechtigte Ansprüche, dann ist sicherlich eine gute Idee, dann wirklich einen Anwalt zu fragen und noch nicht der Verzweiflung anheimfallen.
Ja, das glaube ich auch, weil das ist ja auch bekannt, dass die Fälle aussortiert werden, die eben nicht rentabel genug oder nicht sicher genug sind. Und auch das ein schönes Stichwort mit Google übrigens. Ich glaube, da kriegt jeder Anwalt die Krise, wenn der Mandant kommt und sagt, ich habe mir das schon mal ergoogelt. Auch sehr schön. Herr Fischer, ich würde gerne noch mal aus Ihrer Sicht einen Blick auf die BRAC werfen. Der BRAC wird immer und immer wieder vorgeworfen, in Sachen Legal Tech sei sie der ewige Verhinderer. Ich persönlich sehe es anders, weil ich überhaupt nicht bestätigen kann, dass die BRAC gegen Legal Tech ist, sondern die BRAC plädiert letztlich für einen Menschenvorbehalt am Ende der Toolkette oder Beratungskette. Wie stehen Sie dazu? Wie sehen Sie diesen Begriff? Halten Sie auch eine menschliche Endkontrolle für unabdingbar?
Ja, ich glaube, das muss man gar nicht fordern. Das ergibt sich schon aus der Sache selbst. Sobald es wirklich nicht ganz primitives 0-1 ist und es um Beurteilung geht, brauchen Sie immer noch den Menschen dahinter. Auch wenn Sie sich das mal anschauen, was zurzeit auch als KI angeboten wird, zum Beispiel Due Diligence oder Ähnliches. Das alles funktioniert nicht ohne den Menschen und das wird auch noch in dieser Generation von Anwälten sein. Ich vermute auch noch in der nächsten und vielleicht auch in der übernächsten. Neben der ethischen Frage ist es schlichtweg eine Frage auch der Technologie. Was Sie heute haben als KI, das sind Expertensysteme und Sie brauchen einen Experten, der einerseits den Input gibt und der nachher auch dann bewertet, was rauskommt. Und wenn Sie es alleine nur eine Maschine überlassen, haben Sie eine viel zu hohe Fehlerquote, dann haben Sie wirklich nur dieses 0,1. Da sind Sie aber wieder bei meinem Beispiel, wo ich auch selber schon gescheitert bin, wenn Sie versuchen, einen Sachverhalt, selbst wenn Sie ihn relativ eng gestalten, wirklich mit so Ja-Nein-Fragen zu beantworten. Jura, wir sind spezialisiert auf den Graubereich. Sagt ja schon, ich war mal bei der Flugsicherung und es ist immer lustig, wenn Fluglotsen und Juristen miteinander diskutieren. Da sehen Sie genau den Unterschied. Der Jurist sagt, wenn er 70% Erfolgswahrscheinlichkeiten sagt, dann ist er ja schon recht mutig, weil er hat alles viel von vielen Faktoren abhängig, Graubereich. Dann antwortet natürlich der Lotse, ich kann aber nicht sagen, mit 70%iger Wahrscheinlichkeit werden die Flugzeuge nicht aufeinander treffen. Also er ist es haargenau gewohnt, er muss immer 0,1. Den Bereich können Sie auch wesentlich stärker technologisieren, da können Sie wesentlich stärker da einrichten, dass der Lotse eine Monitorfunktion nimmt. Unser Kernbereich ist es, ganz verschiedene Dinge abzuwägen, sich Gedanken zu machen. Das Recht ist zum Glück nicht so ausgestaltet, dass sie es einfach nur runterklappern können. Und wir alle wissen aus der Rechtsprechung, selbst wenn es mal sogar so wäre, kommt dann doch immer noch Treu und Glauben und dann vielleicht doch wieder ein anderes Ergebnis. Also da brauchen wir uns keine Sorgen machen, das muss man klar auch klarstellen, aber so wird das sicherlich sein. Ich würde mir nur wünschen, dass die Praxis in der Außenwahrnehmung da weniger jetzt derjenige, der was kritisch betrachtet, sondern halt auch die Praxis diejenige ist, die neue Technologien gerade forciert und voranschreitet, damit wir auch nicht so den Ruf des Bedenkenträgers bekommen. Ich glaube, die Portale sind was ganz Spezielles, mit dem muss man sich auch kritisch auseinandersetzen. Da gibt es ja auch schon genügend Urteile über Irreführungen. Aber das ist ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt. Legal Tech ist auch ein ganz kleiner Ausschnitt überhaupt Technologie. Es gibt ganz andere Bereiche, wo wir wirklich auch mit Hilfe der Technologie Verfahrenszeiten verkürzen können, den Verbrauchern helfen können, den Unternehmen helfen können und trotzdem noch in unserem Kernbereich tätig sind.
Vielleicht können wir ja es schaffen, mit dieser Folge heute ein bisschen mit dem Vorurteil aufzuräumen, dass die BRAC immer der Verhinderer ist bei Legal Tech. Und ich glaube, das Problem liegt auch darin begründet, dass viele automatisch mit Legal Tech eben immer nur die Plattform im Kopf haben. Und Herr Fischer, weil Sie das gerade so sagten, da komme ich auf ein Zitat, das ich gelesen habe von Ihnen. Sie sagten mal, wer ein Thema vorantreibt, beherrscht es auch. Haben Sie das eben damit gemeint? Man muss sich aktiv beteiligen, um effektiv mitzugestalten?
Absolut, gerade im Bereich der Technologie. Wir müssen zum Ersten schauen, wenn man immer nur als Bedenkenträger wahrgenommen wird, wird man oft nicht mehr gefragt. Also wir müssen diejenigen sein, die eigentlich die Spezialisten sind für den Bereich des Rechts. Und so müssen wir auch wahrgenommen werden, dass man in uns die Berater sieht, was sinnvoll und was nicht sinnvoll ist. Das andere ist, technologische Entwicklungen kann man ohnehin nicht aufhalten. Man kann sie vielleicht bremsen, aber man kann sie nicht aufhalten. Deswegen muss man sehr früh mit dabei sein, um sie der technologischen Entwicklung den Schwung zu geben, aber auch die Richtung zu geben, in der wir glauben, dass es eine richtige Richtung ist. Ist erstmal eine Technologie dabei, also ist sie vorhanden, dann habe ich nicht mehr die Möglichkeit, viel zu ändern. Sie wird sich immer durchsetzen. Wenn es nicht in dem Jahr ist, dann vielleicht ein paar Jahre später. Also müssen wir schon frühzeitig dabei sein, dass sich die Technologie auch in einem Sinne entwickelt, wie es für die Mandanten optimal ist, fürs Rechtssystem. Ich sehe es immer ja auch noch als Vertreter des Rechtssystems und halt nicht nur als Berater. Und damit im Ergebnis allen dient.
Ja, Sie nannten vorhin das Stichwort, sich neue Aufgabenbereiche erschließen als Anwalt. Welche neuen Aufgabenbereiche kann ich mir denn erschließen? Welche Möglichkeiten bietet mir Legal Tech oder die Digitalisierung? Was kann ich da bei mir neu aufziehen?
Also ganz wichtigen Bereich für diejenigen Kollegen unter uns, die auch für Unternehmen tätig sind, ist Compliance. Der Bereich überfordert immer mehr die Unternehmen, insbesondere auch mittelständische Unternehmen. Und dort habe ich sehr viele Möglichkeiten, um mitzuhelfen. Der zweite Bereich, wenn ich mehr Verbraucher auch habe, kann ich mit Hilfe von Legal Tech einfach effizienter werden. Wir werden immer stärker, egal ob für Unternehmen oder für Verbraucher, unter Effizienzdruck geraten. Und wir müssen einfach schauen, wie wir trotzdem unsere Arbeit qualitativ hochwertig bringen. Damit ist unser, mein knappes Gut, das ist Zeit, und das müssen wir möglichst effizient machen. Und ich glaube auch, dass mit Hilfe von Legal Tech wir einfach Berührungsängste uns gegenüber, muss man einfach mal so sehen, niedriger halten können. Das ist der Bereich. Ich glaube auch, dass sie Mandantenbindung durch viel tun können, weil wenn Sie mal eine gemeinsame Plattform haben, die er nutzt, wo Sie den rechtlichen Input liefern, diese bearbeiten, haben Sie einfach auch diese Mandantenbindung und verlieren den Mandanten. Ich glaube, da gibt es sehr viele Bereiche, das wird auch noch zunehmen, aber auch schon heute kann man das durchaus nutzen. Sicherlich immer unterschiedlich, auch in was für Schwerpunkten man unterwegs ist, aber da gibt es schon viel. Manchmal ist es auch schlichtweg, um deutlich zu machen, dass man selber auch State of the Art ist und nicht die Schreibmaschine noch bei einem steht oder der Computer nur als bessere Schreibmaschine genutzt wird.
Ja, Effizienz und Zeitersparnis ist natürlich, wie Sie sagten, für die Anwaltschaft ein super wichtiges Thema. Wenn ich jetzt viel mit Verträgen zu tun habe, könnte ich ja darüber nachdenken, mir so ein Vertragstool, so ein Generator zu kaufen, hatten Sie vorhin am Rande erwähnt. Jetzt mal Gesetzesfall, ich habe eine Kanzlei oder ein Unternehmen, ist jetzt völlig egal, und will mir so ein Tool kaufen. Inwieweit kann ich mich denn darauf verlassen, dass alles passt, was das Programm ausspuckt? Haben an der Entwicklung dann Anwälte mitgearbeitet und sind letzten Endes ganz sicher keine Klauseln drin? Das funktioniert, ich habe das mal gesehen, bei einem Autohersteller durfte ich mir dieses Tool angucken. Da kann man ein Häkchen setzen, dann wird das alles kombiniert. Kann ich denn sicher sein, dass da keine Klauseln drin sind, die sich gegenseitig ausschließen, dann vielleicht zur Unwirksamkeit führen? Und falls ich das nicht ausschließen kann, wer haftet denn dann am Ende? Der Anwalt, der Programmierer? Wie ist da die rechtliche Situation? Das ist ja vielleicht für Kollegen, die sich interessieren, auch ganz spannend.
Ich glaube, wir müssen bei den Vertragstools der Deutschen zwei Gruppen unterscheiden. Es gibt eine Form der Vertragstools, das sind bessere Formularhandbücher, und da sind wir so im AGB-Recht. Die dienen oft in Unternehmen eigentlich dazu, dass sich einfache Sachverhalte, die passenden AGBs dazu zusammenstellen. Wo man vorher 10 AGBs hatte, sind die jetzt etwas individualisierter, aber im Prinzip sind das noch AGBs. Damit habe ich da auch genau die gleichen Risiken, wie ich sie immer schon hatte bei Einkaufsbedingungen, wenn ich halt einfach AGBs nehme. Da ändert auch nichts, das dient nur der Effizienz. Man kann aber auch feststellen, dass der Anwendungsbereich insofern auch von solchen Vertragsgeneratoren natürlich eingegrenzt ist. Also ich kenne auch bei großen Unternehmen, wenn Sie es wirklich mal als die Fachseite dran lassen, dann können Sie oft nur so etwas wie diese klassischen NDAs, Geheimhaltungsvereinbarungen und Ähnliches, das können die nehmen. Da kann man nicht viel falsch machen, und das sind die Namen drin. Es gibt aber auch diese Form der Vertragsgeneratoren, die eigentlich mehr eine vorbereitende Haltung haben. Und wo sie früher sonst aus ihren Schatz an Mustern oder Ähnliches gearbeitet haben.
Ja, hatte ich auch noch.
Ja, absolut. Und da gibt es schon tolle Sachen heutzutage. Aber da muss die Arbeit am Anfang gemacht werden, eine ganz entscheidende Arbeit. Und sonst funktioniert das nicht. Also wir gehen zum Beispiel hin, lassen uns alle Muster geben, zerschneiden die in zig Fragen und aktualisieren die auch, und sie müssen natürlich auch nachher pflegen. Der große Vorteil ist, sie haben nicht mehr die ganzen AGBs, sie können sehr speziell machen, die auch neu zusammenstellen und fragen. Aber bei diesen Tools ist ebenso wichtig wie das, was sie an Textbausteinen reingeben, dass sie genügend Fragen einbauen, wo, wenn ein Nein angegeben wird, es dann beim Juristen landet, also dann zum Beispiel bei der Rechtsabteilung. Und nur dann funktioniert es eigentlich gut. Dann haben sie sozusagen den Standardfall abgebildet. Oftmals ist aber der Standardfall nicht Standard. Und beispielsweise ganz einfach Haftungsbegrenzung, da wird einfach was anderes gefordert, dann darf er nicht selber dran rumdrehen, sondern dann geht es nicht weiter, dann muss er das in die Rechtsabteilung. Und für die Rechtsabteilung ist wiederum der Vorteil, sie muss sich auch nicht mit 1000 Fragen beschäftigen, sondern sie weiß, dass diese eine spezielle Frage und sie gibt dann auch nachher frei. Also Sie müssen sich ja schon sehr viel Gedanken machen, was sind eigentlich was sind die Standardfälle, was sind die außergewöhnlichen Fälle, und Sie sollten nie den Fehler machen, mit so einem Vertragstool zu glauben, dass Sie alle Fälle abbilden können. Sie können immer nur einen gewissen Prozentsatz abbilden. Und der weitere Punkt ist, es macht nur Sinn, wenn Sie auch eine gewisse Häufigkeit haben. Deswegen auch für den Anwalt ist es entscheidend, wenn er sehr stark im Mietrecht unterwegs ist, dann macht es Sinn, sich so etwas aufzubauen. Arbeitsrechtler kenne ich, die das sehr oft tun, weil die haben sehr standardisierte und die kriegen wirklich Effizienz rein. Und vor allen Dingen, sie können ständig schauen, dass sie auf dem aktuellen Stand sind. Wenn Sie aber in einem Bereich arbeiten oder jetzt nur kurz im Bereich arbeiten, wo Sie mit diesen Verträgen nur 2-3 Mal zu tun haben, dann lohnt einfach der Aufwand nicht, so ein Vertragstool zu nehmen. Sie können natürlich immer nehmen, diese Tools, die auch angeboten sind. Aber sind wir mal ehrlich, diese Formularhandbücher, wir alle nehmen sie und schauen drauf. Aber die wahre Kunst ist auch dort, die nicht anzupassen. Und wer des Wahnsinns ist, die einfach so zu nehmen, der ist dann auch selbst dran schuld.
Absolut. Also ich war damals ganz, ganz stolz, da war ich ganz frisch zugelassene Anwältin und habe dann bei einem Verlag mit N mir die Formularhandbücher gekauft, damals noch mit CD-ROM. Und das, ich kann es nicht anders sagen, das war damals der heiße Scheiß. Das hat man natürlich auch nicht so verwendet. Es hat aber wahnsinnig viel Arbeit damals schon gespart, weil man sich das nicht immer wieder neu zurechttippen musste. Ich habe das aber alles umformuliert. Aber es war natürlich schön, um ein Gerüst zu haben. Aber auch da, und da sehe ich so ein bisschen die Parallele zwischen den ersten Ansätzen. Letztlich könnte man ja sagen, damals das Formularhandbuch war auch schon eine Vorform von Legal Tech und Legal Tech heute. Also Endkontrolle muss man selber schon auch machen. Aber es bleibt dabei, wie sieht's mit der Haftung aus? Wenn ich als Anwalt, ganz egal ob Formularhandbuch oder ein Legal Tech Tool benutze, ich hafte ja dafür. Ich kann das ja wahrscheinlich nicht auslagern. Das heißt, mir obliegt ja so oder so die Endkontrolle.
Zu Recht hafte ich dafür. Alles das, was Legal Tech mir bereitstellt, sei es ein Vertragsgenerator, sei es etwas, was mich bei der Due Diligence unterstützt, sei es etwas, was mir schon Fachliteratur aufarbeitet. Am Ende ist der Mensch notwendig, man braucht ihn, er muss es auch beurteilen und natürlich haftet er auch dafür. Der andere kann deswegen schon nicht die Haftung übernehmen, weil er ja nur von einem abstrakten Fall ausgeht und da ist wieder recht, wie es ist. Der abstrakte Fall ist der, der wahrscheinlich dann am seltensten dann tatsächlich eintrifft. Deswegen haftet der Anwalt und er muss prüfen und er muss beurteilen. Weil das so ist, weil es auch eigentlich auch zwingend so ist, um die Qualität überhaupt zu gewährleisten, mache ich mir auch so wenig Sorgen, dass er wirklich ersetzbar ist. Alles, was wir uns anschauen, sehen wir immer wieder, sie brauchen den Experten dazu. Allein schon, um es vernünftig zu bedienen. Es gab immer schon die Verbraucherratgeber, halt früher in Buchform. Und die konnten früher konnten sich auch schon ihren Mietvertrag selber schreiben, ihre Kündigung selber schreiben oder sonst was. Das ist jetzt auch nicht schlimmer geworden, nur weil es technisch ist. Aber damals hat niemand dafür gehaftet, auch der Buchverlag nicht. Heute kann natürlich ein technologischer Anbieter auch nicht dafür haften. Und das bleibt immer so. Aber Expertensysteme, das ist, glaube ich, auch die Zukunft. Die erleichtert Juristen die Arbeit, aber es muss auch ein Jurist hinten dran sitzen.
Ja, ich glaube, das könnte man so wahrscheinlich ganz gut zusammenfassen. Algorithmen sind ziemlich cool, können viel erleichtern, können aber nicht alles abnehmen. Da hapert es eben gerade, wenn es in den Bereich Individualisierung oder individuelles Rechtsproblem geht. Und wahrscheinlich ist die perfekte Symbiose in der Kanzlei der Zukunft dann Legal Tech und anwaltliche Beratung. Was ist aus Ihrer Sicht, Effizienz ist ja eher jetzt ein Moment, der für den Anwalt oder ein Umstand, der für den Anwalt von entscheidender Bedeutung ist. Was würden Sie sagen, außer vielleicht erhöhte Qualität der Dienstleistung ist noch ein Gewinn für den Mandanten, wenn er eine Kanzlei beauftragt, die auch Legal Tech verwendet und diese kombiniert mit anwaltlicher Beratung. Was ist der Mehrgewinn für den Mandanten?
Also Effizienz ist durchaus auch für den Mandanten wichtig, jedenfalls in den Fällen, wo er nach Stunden bezahlt. Und wenn der Anwalt weniger Stunden braucht, ist es natürlich für ihn auch günstiger. Nur bei Pauschalhonoraren ist es wirklich so, dass dann nur der Anwalt dran verdient. Es ist natürlich die Qualität, aber es erlaubt auch eine ganz andere Form der Zusammenarbeit. Es erlaubt Rechtsabteilungen, die vielleicht nicht ganz so groß ausgestaltet sind, sehr gut den Anwalt als verlängerte Werkbank einzusetzen, gerade weil man auf einer Plattform arbeitet. Es erlaubt mittelständischen Unternehmen wesentlich besser Compliance oder Rechtsthemen, die keine eigene Rechtsabteilung haben, auch den Anwalt mit einzubeziehen. Heute ist es sehr leicht möglich, dass aus der Wahrnehmung des Mandanten es fast wie wieder eine interne Rechtsabteilung ist, einfach von der Abwicklung. Er kann zum Beispiel auf die Daten selber zugreifen. Er kriegt mehr Transparenz da rein. Es ist für ihn nicht etwas, was er so rübergibt und irgendwann kommt es zurück, sondern es sind offene Prozesse. Sie haben auch ganz andere Abstimmungsmöglichkeiten. Er kann es auch besser kontrollieren. Er kann schauen, was dort passiert. Er kann am Anfang mit dabei sein, wenn man so etwas aufsetzt. Und dann nehmen wir wieder unseren schönen Vertragsgenerator. Natürlich ist er bei allen Stufen dabei. Er hat nachher auch eine Erleichterung. Sei es auch nur, dass er seine Arbeitsverträge nicht jedes Mal zum Anwalt bringen muss, sondern den Standardvertrag einfach runterladen kann, indem er selber die entscheidenden Dinge reingibt. Er hat einen Dienstwagen und ähnliches. Also damit kann er auch selber standardisieren. Und die Rechtsabteilungen sind ja auch alle unter Druck, was ihre Budgets angeht. Überall wird Effizienz gefordert. Und ich glaube, da können auch wir, gerade als Anwälte, auch Rechtsabteilungen unterstützen. Wenn wir mehr Erfahrung haben, weil wir halt auch mehr Mandanten haben und damit auch Erfahrung in Legal Tech haben, können wir durchaus nicht nur das Anwaltliche, sondern auch das Technische mit rüberbringen. Also wenn wir jetzt einen Vertragsgenerator installieren, dann machen wir teilweise auch das Technische. Also kriegt es komplett geliefert und nicht nur, dass wir den einzelnen Textbaustein machen. Also da gibt es, glaube ich, schon sehr viele Möglichkeiten. Wir sehen es generell auch bei der Industrie, wenn sie an Smart Contract oder auch Blockchain dienen. Sie hatten früher es immer so, dass sie unterschiedliche Systeme, jeder hat sein System und hat dann irgendwie ausgetauscht. Die Schnittstellen waren immer das Problem. Man geht immer mehr dazu über, und das wird auch unseren Bereich wahrscheinlich etwas später als jetzt die Industrieproduktion treffen, dass man mehr auf einer Plattform arbeitet und damit jeder mehr Einblick hat und wesentlich mehr effizient sein kann. Ich hatte vorhin auch dieses Beispiel, was man vielleicht auch mal machen könnte, für diese Massenklagen, Verbraucherklagen, dass ich eine Plattform habe, wo mehrere direkt drauf sind, wo man am Anfang festlegt, das wäre zum Beispiel eine gute Aufgabe auch für die Anwaltskammer, was sind eigentlich so die Grundsätze am Anfang, wie man da zusammenarbeitet und dann, dadurch, dass man auch dann bestimmte Regeln hat, wie Informationen bereitgestellt werden, alle Beteiligten an der Plattform einen Vorteil von haben.
Auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema, das man unbedingt weiter verfolgen muss. Wenn ich Sie richtig verstehe, also zumindest für Sie persönlich, ist Legal Tech also nicht mehr einfach nur ein Goodie, ein Nice to Have, sondern Sie sagen ja ganz klar, das ist die Zukunft, da führt langfristig kein Weg mehr dran vorbei. Jetzt mal für den Einzelkämpfer in der kleinen Kanzlei, wie eilig ist denn das Thema? Ist es besser, sich gestern als heute damit zu befassen, oder haben die Kolleginnen, Kollegen, die so ein bisschen Berührungsängste haben, noch ein bisschen Zeit? Was würden Sie schätzen?
Es hängt sehr stark ab, in welchem Bereich Sie tätig sind. Es gibt sicherlich Bereiche, wo es noch weniger ist. Man muss auch sagen,
Strafrecht
zum Beispiel. Aber selbst die, wir arbeiten auch manchmal mit Strafrecht zusammen, im Wirtschaftsstrafrecht, wo auch Massen an Dokumenten sind, die müssen vielleicht auch fit sein in Legal Tech. Und gerade bei Strafverteidigung stelle ich auch manchmal fest, dass die noch da gewisse Berührungsängste haben. Deswegen arbeiten wir manchmal zusammen und die lagern das dann sozusagen an uns aus, dass wir ihnen den Sachverhalt aufbereiten. Ich glaube, jeder sollte sich damit beschäftigen, was es schon für ihn an Lösungen gibt und vielleicht auch selber mal innovativ sein, was er dort bringen kann. Es gibt ja viele Dinge. Man muss natürlich auch sagen, nicht alles, was von der Industrie dort versprochen wird, trifft tatsächlich zu. Also es ist noch eine Entwicklungsphase. Es ist absolut heute noch nicht so, dass man sagen kann, in jedem Bereich gibt es schon eine gute Lösung und in jedem Bereich kann ich Effizienzen schaffen. Aber man muss, glaube ich, schon heutzutage zumindest in der Lage sein, das zu beobachten, also gerade die Kollegen, die auch noch etwas jünger sind und noch mehr Berufsjahre vor sich haben, weil wenn es dann plötzlich kommt, ist es dann schon zu spät, wenn man diese Entwicklung dann erst sieht.
Jetzt mal gesetzt den Fall, ich habe eine Kanzlei, ich interessiere mich für Legal Tech, ich will mir jetzt so ein Tool anschaffen, jetzt mal ganz egal welches. Ist es dann vielleicht sinnvoll, mit der Einführung von Legal Tech in meiner Kanzlei vielleicht die ganze Kanzlei gleich auf DMS umzustellen und das zu kombinieren? Wie ist das bei Ihnen? Arbeiten Sie komplett rein digital oder gibt es hier und da noch eine vereinzelte Papierakte? Plaudern Sie doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, Herr Fischer.
Also DMS würde ich heutzutage eigentlich bei jedem Anwalt so als Mindeststandard voraussetzen. Das ist schon so basic. Ja, wir sind einerseits schon rein digital. Also Sie könnten bei uns jedes Papier verbrennen. Es ist auch digital vorhanden. Das war jetzt gerade auch in Corona-Zeiten ein großer Vorteil, weil Sie müssen nicht im Büro sein, Sie können das von zu Hause machen. Wenn ich insbesondere in das, jetzt nicht namentlich, mein namentlichsten Partner im Nachbarbüro mir gerade vorstelle, der riesige Papierberge hat, muss ich sagen, also in der Volldigitalisierung sind wir noch nicht. Bei uns ist es so, dass alles digitalisiert ist, aber wir verhindern auch nicht, dass jemand ausdruckt. Und mancher tut sich da etwas schwerer mit, andere nicht. Was man aber feststellen kann, es nimmt bei uns sehr zurück oder hat schon sehr abgenommen. Also wir sehen es an den Druckern, das Druckvolumen wird immer weniger. Und das ist so eine Umstellungssache. Ich habe auch jetzt festgestellt bei manchen Kollegen jetzt durch Homeoffice, da haben sie auch wieder mehr auf digital. Aber auch ich selber, wenn sie in mein Büro reinschauen, werden sie auch Papier feststellen. Es gibt einfach Dinge, da muss ich irgendwie handschriftlich drin schreiben oder Verträge oder manche Sachen lese ich auch besser, auch genauer. Das soll man auch nicht verhindern. Ich halte es immer für falsch, wenn man Technologien einführt, dann so diese harte Hand und jetzt sind wir alle digital. Man muss eigentlich es bereitstellen, es muss funktionieren, das ist gerade in der Anfangsphase nicht einfach. Da muss man auch konsequent sein, da muss halt wirklich alles digital vorhanden sein. Aber dann muss man wieder großzügig sein, wie der Einzelne damit umgeht. Und wenn er halt sich noch was ausdruckt oder noch seine Handakte hat, dann ist es auch okay. Und wenn das Mandat halt fertig ist, wird die halt vernichtet. Also wir sind auf einem guten Weg, aber wir sind sicherlich kein papierloses Büro. Da würde ich jetzt dann doch die Unwahrheit sagen.
Das erzählen mir immer ganz viele Kollegen. Paperless Office, bei uns gibt es überhaupt kein Papier mehr. Ich bin jemand, ich nutze sehr, sehr gerne Technik. Ich arbeite im Prinzip, Radio Jerewan, im Prinzip ja. Aber es gibt tatsächlich da auch Dinge. Wenn ich eigene Kolumnenkorrektur lese oder längere Artikel, die ich schreibe, ich kann besser auf Papierkorrektur lesen. Die drucke ich mir dann auch noch aus. Das ist eben so. Und das muss man ja auch nicht zwingend ändern, auch wenn man Fan der Digitalisierung ist. Herr Fischer, wir waren gerade schon beim Nähkästchen. Beruflich also voll technisiert. Wie sieht's privat aus? Das fände ich jetzt mal spannend. Haben Sie Ihre Termine alle im Handy oder auch alle im Kopf? Kommen Sie ohne Handy noch klar? Ich nämlich nicht. Ohne mein Smartphone bin ich aufgeschmissen und kann noch nicht mal meine Familie anrufen.
Das ist bei mir sicherlich auch so. Allerdings, wenn ich nach Hause komme, habe ich eigentlich genug von Monitoren und von Technik oft. Also mein Bekanntenkreis beschwert sich über meine lahmen Reaktionszeiten oder sogar fehlenden Reaktionen. Das liegt nicht daran, dass ich ein unfreundlicher Mensch bin. Ich habe abends meistens schlichtweg keine Lust mehr, in Social Networks unterwegs zu sein oder E-Mails zu beantworten. Das habe ich den ganzen Tag mit Monitor und ich bin eigentlich abends dann mehr auf analog umgestellt. Ja, wenn ich kommunizieren will, dann brauche ich wieder mein Smartphone, aber ich bin nicht derjenige, der abends auch noch ständig das Smartphone hat. Also ich mag auch schon gerne das Analoge. Ich habe auch immer noch, Ihnen kann ich zeigen, ansonsten geht's ja nicht, ein ganz normales Notizbuch, auch tagsüber. Also ich schreibe auch manchmal ganz gerne und abends habe ich oft monitorisch Licht weg, satt. Deswegen gucke ich auch oft kein Fernsehen. Dann ist auch mal genug.
Ich bin da ganz bei Ihnen. Ich bin einfach nur ohne Kontaktdaten in meinem Handy aufgeschmissen. Also ich habe mich auch schon selber ausgeschlossen und konnte niemanden anrufen, weil das Handy natürlich in der Wohnung lag. Aber ich habe in der Tat auch handgeschriebene To-Do-Listen in einem Notizbuch. Und wissen Sie warum? Weil nichts so befriedigend ist, wie mit dem Stift auf einer lästigen Aufgabe, die man erledigt hat, richtig doll rumzukritzeln. Und das Häkchen auf dem Smartphone in der App, das ist einfach nicht dasselbe.
Absolut. Ich habe auch was umgestellt versucht. Ich bin auch wieder zurück. So einfach das auch nicht nur ein Häkchen zu machen, sogar noch zusätzlich durchzustreichen.
Ja.
Das ist einfach ein richtiger Motivationsschub. Und auch da gilt es, wie bei unserem schönen Thema Legal Tech, ich glaube immer, diese Kombination ist immer das Gute, dass man auch selbst beim Schriftsetzen ist es manchmal so, dass ich manche Dinge rein handschriftlich schreibe. Ich arbeite auch anders. Also muss man fast sehen, anderes Werkzeug arbeitet man auch anders.
Ja, das geht mir auch so. Also ich kombiniere auch gern beides. Ist ja auch schöner. Modern und althergebracht. Ich glaube, das ist die beste Variante. Jetzt sind wir ja schon so unmerklich so ein bisschen ins Private hineingeschlittert, Herr Fischer. Wir sind ja leider immer noch im Lockdown. Ich habe aus Ihren Worten entnehmen können, gepusht hat Sie das digital, in digitaler Hinsicht jetzt nicht. Sie sind sowieso digital. Deswegen bleiben wir mal vielleicht bei mental. Wie ging es Ihnen im letzten Jahr? Haben Sie alles gut weggesteckt? Wir kommen gleich noch auf das, was ich in Ihrem Hintergrund da noch sehe. Ich glaube, das hat wahrscheinlich dazu beigetragen, das erträglich zu machen. Aber erzählen Sie so ein bisschen, ging es Ihnen gut? Sind Sie genervt oder ist alles erträglich und gut auszuhalten?
Also rein technisch hat es absolut perfekt geklappt, auch dass die Mitarbeiter sehr schnell nach Hause ziehen konnten, weil unsere Systeme schon so aufgebaut sind. Es gab, glaube ich, auch innerhalb unserer Kanzlei einen digitalen Push, weil auch Kollegen jetzt das mehr gesehen haben, was geht. Ich glaube aber auch, dass dieses Homeoffice, man jetzt auch sieht, was für Nachteile das hat. Gerade am Anfang war ja auch so ein bisschen, wie toll das alles ist. Also wir arbeiten sehr stark in Teams. Wir haben so eine Policy der offenen Türen. Es gibt eigentlich kein Mandat, was ich ganz alleine mache. Wir sitzen manchmal auch zu zweit vorm Bildschirm und zu dritt vorm Bildschirm. Also wir tauschen uns viel aus. Ich glaube auch immer noch daran, dass es so etwas wie ein Unternehmensspirit gibt, wo man einfach schlichtweg an einem Ort sein muss. Und ist natürlich auch die berühmte Kaffeeküche. Ja. Vieles erzählt man sich einfach. Auch ganz interessante Dinge sogar, wo man sagt, ach, da habe ich auch so einen Fall. Davor ruft man keinen an, da macht man auch keine Verkündung. Zumal man jeder mittlerweile ein bisschen angenervt ist von den ständigen Videokonferenzen. Und das fehlt mir schon sehr. Bei uns durch Einzelbüros bin ich auch teilweise durchaus in der Kanzlei, aber da haben wir geschlossene Türen, finde ich ganz, ganz schrecklich, komme ich da immer so ganz eingesperrt vor. Also ist mal genug. Ich habe es gut durchgestanden und alles gut, aber es wird Zeit, dass wir jetzt alle mal geimpft sind und einfach Schluss ist. Und auch im privaten Bereich, man sieht ja schon fast seinen Mitmenschen immer so als potenziellen Ansteckfaktor.
Ja, das geht mir auch so. Ja.
Und das kann irgendwie auch oft auf Dauer nicht gut gehen. Und ich will wieder in Konzerte gehen, ich will wieder rausgehen, ich möchte auch wieder reisen. Also es reicht jetzt mal.
Das finde ich interessant. Das geht mir tatsächlich auch so. Wenn man draußen spazieren geht, man hält ja schon selber Abstand, es kommt jemand zu nah. Ich habe auch langsam das Gefühl, also mich stört das Eingesperrtsein gar nicht so. Lockdown, alles jammern auf hohem Niveau oder Champagne-Problems. Aber wenn mir jemand zu nah kommt, habe ich auch immer so das Gefühl, ich werde zum Soziopathen im Lockdown.
Ja,
also
ja,
ich finde ich ganz, ganz merkwürdige Entwicklung. Ich bin gespannt, ob man das dann irgendwann in der Zeit nach Corona wieder ablegen kann. Lieber Herr Fischer, darf ich denn den Zuhörern verraten, was ich hinter Ihnen im Bild sehe, oder möchten Sie selber kurz berichten? Weil dann würde ich...
Sie dürfen verraten.
Sehr schön. Ich sehe nämlich ein wunderschön ausgebautes Dachgeschoss voller Instrumente und ich sehe ein paar spannende Gitarren hinten an der Wand und so ein bisschen Tonstudio. Deswegen war ich vorhin schon ganz aus dem Häuschen, weil die Zuhörer wissen es, ich bin ja ein großer Musikfan. Und deswegen leite ich jetzt mal ganz elegant über zur letzten Kategorie. Das sind die drei Ls. Lieber Herr Fischer, der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingsbücher, Lieblingsgetränke, Lieblingspannen. Und für Sie, nachdem ich jetzt hier den Background gesehen habe, habe ich folgende Fragen. Welches ist Ihre Lieblingsbeschäftigung?
Ja, in der Tat, die Auseinandersetzung mit diesen Instrumenten, das ist nicht nur Gitarre, sondern auch noch ein paar Bässe, Keyboards und ein Studio. Ich habe schon als Schüler Musik gemacht und war schon im Studio gewesen. Und heute freue ich mich daran, was man auch schon in einem Homestudio machen kann, wo man früher sehr viel Geld bezahlt hat, um stundenweise ein Studio zu mieten. Also es ist ganz klar die Beschäftigung mit Musik auf verschiedenen Stilarten Musik, und die macht in der Tat auch im Lockdown es etwas leichter, die Zeit zu vertreiben.
Ich finde es ganz klasse, weil ich sehe da wirklich eine ganze Menge Gitarren hängen. Sehr, sehr spannend. Ich habe im Lockdown ja auch den Versuch unternommen, E-Gitarre zu lernen. Ich kann nur Klavier und Altflöte und Blockflöte. Ich habe aber leider als Pressesprecher so viel zu tun, dass ich nicht drüber hinausgekommen bin, von ein paar Songs irgendwie das Intro zu spielen. Deswegen fand ich das jetzt so extrem spannend. Dann lassen Sie uns da aber nochmal nachhaken. Welche Art von Musik ist denn Ihre Lieblingsmusik? Wahrscheinlich eher rockig.
Nein, also war es mal. Also ich bin in der Tat als Jugendlicher noch viele Jahre Kind der 80er, ganz klar Rockmusik. Dort habe ich auch hauptsächlich Gitarre gespielt, auch ganz wild geübt und wollte der schnellste Gitarrist dieser Welt werden. Zumindest der lauteste war ich, ganz klassisch mit diesen großen Marshall-Verstärkern, und habe die Nachbarn wahrscheinlich zu Weißglut gebracht, auch in unseren Proberäumen. Und da habe ich Rockmusik gemacht, aber immer schon war Klassik ein Schwerpunkt. Also ich habe auch klassische Gitarre klassisch gelernt und hänge auch immer noch sehr, und habe auch mal noch als Student im Frankfurter Dom ein Verein gegründet für Konzerte, und bin aber dann so im Laufe der Zeit mehr dem Jazz auch zugewandt. Wie gesagt, Ihnen, die vorher schon Klavier gemacht hat, ich bin dann mehr von der Gitarre zum Klavier übergegangen, einfach deshalb, wenn Sie nicht so viel Zeit haben, Sie werden ja nicht besser, Sie werden ja immer schlechter. Das hat mich dann frustriert gehabt, und deswegen habe ich mich dann auch noch ein neues Instrument hat, das war dann für mich dann irgendwann mal das Klavier zugewandt, weil da hat man mehr die Erfolgserlebnisse, wenn man ein neues Instrument lernt und sagt sich nicht immer, das konntest du doch früher so ganz locker spielen und jetzt schaffst du es nicht einmal mehr. Also ganz unterschiedliche Bereiche, immer auch noch was Rockmusik, ganz klar. Toto, das war so die Zeit, wo, glaube ich.
Hab ich live jeder, gesehen noch? Habe ich noch live gesehen?
Ich schon ein paar Mal. Also ich glaube, 5 Mal habe ich sie schon live gesehen. Das war ja gerade für die derzeit selbst Musik gemacht haben, immer so die Idole gewesen. Jetzt bin ich aber auch sehr so ein Fan des klassischen Jazz-Trios, also Klavier, Bass, Schlagzeug. Die können auch, man nennt das dann Power-Trio, auch durchaus dann rockiger werden, ist dann auch nicht immer so dieser ganz ruhige Jazz, so Bad Plus oder so etwas. Also schon unterschiedliche Bereiche.
Total klasse. Ich hoffe mal, dass es auch in diese Richtung geht. Was ist denn Ihr Lieblingsort? Gibt es da einen speziellen?
Nee, einen speziellen. Also das jetzt, ich jetzt sagen würde, irgendeine tolle Stadt, die toll klingt, hätte ich gar nicht. Irgendwie finde ich, jede Stadt hat schöne und schlechte Zeiten. Und es wird vielleicht jetzt auch cool klingen, wenn ich jetzt irgendwie so einen ganz exotischen Namen nenne. Nee, für mich sind es eigentlich immer die Konzerträume. Also es kann der Jazzclub sein. Immer wenn ich verreise, suche ich, was dort ist. Es kann das Opernhaus sein, es kann das Konzerthaus sein. Ich bin bei Konzerthaus ein großer Fan von Mahler. Ich finde einfach die Atmosphäre toll. Das ist auch das, was mir jetzt fehlt. Ich habe auch hier versucht, so Streaming-Konzerte, die sind ja heute toll gemacht, auch vom Sound. Toll kann man gar nichts sagen. Aber da merkt man erstmal, dass es doch etwas, was nicht beschreibbar ist. Und es ist dieses gemeinsame Konzerterlebnis. Wenn Sie sagen Rockmusik, das ist, glaube ich, noch extremer. Ich habe auch Toto, gab auch einen Livestream gesehen. Aber ich war vorher halt auch schon bei 5 Konzerten. Das war irgendwie schon ein bisschen merkwürdig. Die selber haben sich auch merkwürdig bewegt. Die kam, ich glaube, selber etwas blöd vor auf einer Bühne, wenn man kein Publikum hat. Da sieht die Performance und die beste Rampensau wirkt dann irgendwie etwas ulkig in so einem leeren Raum. Und ich liebe die düstersten, tiefsten Jazzkeller auch in allen Städten dieser Welt. Auch die haben eine besondere Atmosphäre. Und ich besuche sonst sehr, sehr viele Konzerte und das fehlt mir wirklich, dieses Konzerterlebnis. Und das kriegt man mit noch so viel Technik und tollen Klang und was ich was alles einfach nicht hin. Das kann man auch, glaube ich, gar nicht so richtig beschreiben. Ich könnte auch gar nicht sagen, was es immer ist. Es Jazz, im Jazzkeller ist es ist nicht so, dass alle gemeinsam tanzen, hüpfen oder ähnliches tun, aber es ist einfach etwas ganz anderes.
Ich glaube auch, das kann man gar nicht so in Worte fassen, dieses Live-Erlebnis. Und das ist völlig unterschiedlich, wenn Sie in einem kleinen Club stehen. Also das Schrägste, was ich hier erlebt habe, war tatsächlich im Goldenen Salon im Hafenklang in Hamburg. So eine Hippie-Band, Hippie-Rock-Band, großartig, ich weiß gar nicht, da waren vielleicht 100 Leute da, klitzeklein, alles voll. Aber es ist dieses Live-Erlebnis und auf eine ganz andere Art. Also ich bin halt so ein bisschen mehr in Richtung Rock. Also ich wollte eigentlich auch, hätte es Corona nicht gegeben, wieder nach Wacken fahren, das ist natürlich ausgefallen. Aber wenn da dann 80.000 Leute vor der großen Bühne stehen und alle kennen den Songtext, und der Sänger der Rockband hört auf mitzusingen und das Publikum übernimmt, das kann man virtuell nicht nachstellen. Und Wacken hat es ja sogar versucht letztes Jahr. Die haben ja Wacken virtuell gemacht. Und jeder, der zuhört, kann das erahnen. Und die mich kennen auch, bin ja immer so ein bisschen schräg drauf. Ich habe dann das Zelt tatsächlich, um die Atmosphäre herzustellen, im Wohnzimmer aufgebaut. Und wir haben dann den Livestream geguckt und wir hatten auch den Pavillon und Kunstrasen. Alles nachgestellt, wie man sonst auch hätte. Und Wacken hat sich wirklich Mühe gegeben, aber es ist nicht dasselbe, weil man einfach auch gemerkt hat, die Künstler auf der Bühne bekommen keine Reaktion. Und sogar die wurde gefaked durch Lichter und durch Geräuscheinspielungen. Es ist nicht dasselbe. Mir fehlt das auch ganz, ganz, ganz extrem. Und eines Tages, Herr Fischer, werden wir Toto wiedersehen. Ich habe den Anfang der 90er gesehen mit meinem Vater. Ich glaube, es war das zweite Konzert. Das erste war allen Ernstes Eric Burdon. Bin ich heute noch ganz glücklich darüber, dass ich das große Glück hatte. Ich gehe davon aus, wenn wir alle jetzt vernünftig bleiben, Herr Fischer, zu Hause Rücksicht auf alle anderen nehmen, bald geimpft werden, dann wird alles wieder gut und dann werden wir auch wieder Konzerte sehen. Herr Fischer, ich bin begeistert. Das hat mir gerade eben so viel Spaß gemacht in ganz vielerlei Hinsicht, sowohl was das Thema Legal Tech angeht, jetzt auch noch mein Musikthema, da bin ich ja immer ganz happy. Ich danke Ihnen sehr für dieses enorm aufschlussreiche, spannende und vergnügliche Gespräch. Ich glaube, wir haben alle ganz viel gelernt und Sie haben uns wunderbare Einblicke gewährt. Ein kleines Wort an unsere Zuhörer. Bitte holen Sie sich stets aktuell, weil wir es gerade von Corona hatten, die neuesten Infos auf unserer Sonderseite www.brack.de/corona. Abonnieren Sie herzlich gern diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer und folgen Sie uns auch auf Instagram unter recht_interessant. Und mit ein bisschen Glück, wenn es was geworden ist, werden Sie da auf einem Screenshot, wenn er was geworden ist, vielleicht auch sehen können, wovon ich eben gesprochen habe im Hintergrund von Herrn Fischer. Lieber Herr Fischer, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ich weiß, Sie sind ein viel beschäftigter Mann. Ich hoffe, Sie bleiben gesund und ich wünsche Ihnen eine ganz baldige Impfung. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Ich danke Ihnen. Es hat mir auch viel Spaß gemacht. Tschüss.
Tschüss.